Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Truschki, der kann ihn mal überhaupt schießen und Tor!
Die BSG am Wurfplatz am Berliner Westend, das ist selten eine gute Sache. So auch zum Beginn der neuen Saison. Nach einem 0:3 gegen die Hertha Bubis sind die etwa 600 Grün-Weißen punktlos wieder heimgefahren. Doch, das kann doch ein Leutscher nicht erschüttern. Oder doch? Darüber sprechen wir heute hier im Chemischen Element Nummer 105 und dazu begrüße ich Nils.
Servus.
Und mein Name ist Jonas. Doch damit nicht alles trüb und trist ist an diesem 1. August, haben wir uns Jana eingeladen, mit der wir über ihre neue Arbeit bei Chemie, aber auch über ihre alte Herzensangelegenheit reden wollen. Moin Jana.
Hallo, grüß euch.
Und einsteigen würde ich wie eh und je mit ein paar News und da ist es wunderbar, dass du gerade hier bist, denn du hast einen Text geschrieben, habe ich gelesen auf der Website und da geht es um, ich habe es überschrieben mit Sitzschalen für Leutsch. Erzähl mal was da jetzt gerade wieder mal für Großbaustelle im Alfred-Kunze-Sportpark ansteht und vielleicht kannst du auch so ein bisschen, da gab es so ein paar Teaser, vielleicht kannst du die auch hier schon enthüllen oder kommt das noch?
Das im Detail kommt noch auf jeden Fall, das werde ich jetzt noch nicht verraten. Es kam ja jetzt auch schon ein paar Stimmen auf, wann passiert denn endlich was auf dem Damm sitzt und die Sitzschalen, die sehen ganz gruselig aus und über dem ganzen Unkraut und so weiter. Und ja, in der Tat ist das ein Thema, das sowieso schon akut war und wo es jetzt konkret wird. Und bis Oktober im Laufe des Oktobers sollen quasi alle Sitzschalen auf dem Dammsitz erneuert werden. Reinigen und neu anmalen reicht einfach nicht aus, weil wir eine Versammlungsstättenrichtlinie in Deutschland haben und diese Sitzschalen sind da nicht mehr ganz koscher in diesem Sinne und sind ja auch nicht die bequemsten. Ganz viele sind kaputt und feuerfest muss das eben alles sein und so weiter. Und das wird halt jetzt das nächste große Projekt, was angegangen wird. Ich habe zwei Sitze schon gesehen, einer grün, einer weiß, nicht so quietscheweiß, sondern mehr so cremeweiß, ja. Die haben eine höhere Lehne, sieht ganz nett aus auf jeden Fall und ja, das haben wir jetzt angeteasert und es wird eine Aktion geben, weil das Ganze natürlich auch wieder Geld kostet und ja, soll aber relativ schnell jetzt angegangen werden, weil Menschen dann auf dem Dammsitz auch endlich mal sitzen können.
Ja, vor allem, wenn es dann kalt wird, freuen sich, glaube ich, einige darüber. Ich habe dich gar nicht, ist mir gerade so aufgefallen, wenn du gesprochen hast, weil wir uns schon eine Weile kennen, gar nicht so genau vorgestellt. Du warst ja schon mal hier, das ist schon auch ein bisschen her.
Das war auch nur ganz kurz, ja.
Da ging es noch um deine Position, da hast du noch bei Töpfelhausen gearbeitet und da ging es ums IFBF, das war eine unserer ersten Folgen. Über das, was du jetzt bei Chemie machst, für die, die es nicht wissen, quatschen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher nach den News. Da ist sonst dein Name ist auch öfter mal gefallen, weil wir deine Ticker bei den Frauen so viel gelobt haben. Darüber reden wir auch noch, aber erstmal bleiben wir bei den, wie angesprochenen News. Und ich habe gerade frisch vor einer Stunde oder zwei die Push-Meldung bekommen, dass es am Freitag eine Filmvorstellung im VIP-Zelt gibt. Kannst du uns da so ein bisschen noch mehr zu erzählen?
Ja, und zwar, ihr wart natürlich alle auf der Saisoneröffnung gegen Wacker Innsbruck. Ein Programmpunkt war ja, den Saisonrückblick auf die letzte Saison zu werfen und es ist ein Film dabei entstanden. Ich glaube, ich habe ihn selber noch gar nicht gesehen, ich glaube so eine Dreiviertelstunde lang. Da gab es viele Interviews und Fragen und Eindrücke aus den verschiedenen Teams und aus der Erste Herren. Auch die Frauen wurden befragt. Mit dem Bier in der Hand nach dem Aufstiegsspiel. Und genau, und dieser Film sollte bei dem Wackerspiel gezeigt werden, konnte aufgrund der Lichtverhältnisse aber nicht geschehen. Und das wird jetzt am Freitag nachgeholt, quasi als Einstimmung zum Heimspielauftakt. Und ja, das wird bestimmt ein emotionaler Rückblick auf das vergangene Jahr.
Ich habe jetzt die Randdaten am Freitag hier habe ich es gerade. Gleich habe ich die Uhrzeit.
20:30 Uhr geht der Film los quasi und ab 19 Uhr kann man sich dann im VIP-Zelt treffen und dann gibt es auch was zu trinken, was zu essen. So, das Übliche.
Du bist im Gegensatz zu mir top vorbereitet. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
Ja, also es ist natürlich auch jetzt von der Fanszene aus, genauso wie das ganze Wacker-Spiel von der Fanszene aus organisiert. Auch dieses Filmprojekt ist darüber entstanden. Und das zeigt ja aber auch, wie toll und kreativ das bei uns zugeht. Und ja, das ist schön, dann irgendwie vor dem ersten Heimspiel nochmal so zusammenkommen zu können und sich das dann auch wirklich nochmal anzuschauen.
Würde es noch andere Möglichkeiten geben, falls meine Frau da keine Zeit hat, den zu sehen?
Das ist eine gute Frage, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwie nochmal, also würde ich jetzt anfragen, dass es nochmal irgendwie die Gelegenheit gibt, weil zum Beispiel das Frauenteam ja selber auch unterwegs ist, die können sich das nicht angucken am Freitag, ein Teil zumindest. Und daher, ja, wäre es schön, wenn es da nochmal einen Termin gäbe. Mal schauen, beim nächsten Anlass. Ich reiche die Frage weiter.
Jetzt hast du mir eine wunderbare Brücke gebaut, die du schon mit dem ersten Saisonspiel fast gebaut hattest, weil das erste Saisonspiel der Frauen ist jetzt auch terminiert. Vielleicht kannst du mal so kurz ein bisschen skizzieren, wann es losgeht, gegen wen es geht. Und dann kann Nils noch ein bisschen was zu unserem Tippspiel sagen.
Also wir haben, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht integriert, dieses Sachsen-Pokalspiel. Damit geht's los am Ende des Monats, am 27. ist das, glaube ich, gegen den LFC, also beim LFC, weil jetzt sind wir ja die höherklassigere Mannschaft. Und genau, das ist quasi Auftakt der Pflichtspiele. Und dann haben wir am 2. September unser erstes Spiel in der Liga bei Spitz-Kunnersdorf. Die Mädels haben sich kennengelernt und getroffen beim Turnier in Lauchhammer und sich so gut verstanden, dass Spitz-Kunnersdorf gleich beantragt hat, das erste Spiel im Rahmen des Sportfests gegen Chemie Leipzig spielen zu können. Und dem hat der SFV sogar zugestimmt. Und ja, dann fahren wir dahin, übernachten dort. Am nächsten Tag werden Mannschaftsfotos gemacht. Das ist bestimmt super. Und ja, dann gibt's noch eine kleine Feier und Umdruck im Anschluss. Ist ja auch nicht ums Eck. Daher schön, dass man da übernachten darf.
Ja, das klingt auf jeden Fall ganz nett. Das erste Heimspiel ist dann, wenn ich es richtig sehe, am 17.09. gegen SSV Stötteritz. Mhm. Dann ist auch schon 2 Wochen später der Chemnitzer FC zu Gast.
Ja, jetzt kommen klangvolle Namen auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir haben noch Zwickau mit drin und Aue ist mit drin. Also Zwickau ist auch der nicht der FSV, aber dennoch im Fußball ein guter Name. Das wird alles ganz spannend. Bisschen weitere Strecken, sind aber auch einige Leipziger Teams mit dabei. Ja, mal schauen. Jetzt müssen sich die Mädels nochmal anders behaupten, denke ich.
Ja, und ganz frisch in dieser Saison habt ihr jetzt auch die Möglichkeit zu tippen, die Landesliga Sachsen. Und da hat sich, da gebe ich mal das Wort an Nils, der sich da Mühe gemacht hat.
Ja, die grundsätzliche Idee war schon etwas länger im CE-Kreis. Und bei Kicktipp besteht die Möglichkeit darin, dass man selbst ein Tippspiel individuell erstellen kann. Und ich war dann einfach mal so frei, habe das dann gemacht. Und ging auch relativ schnell, war jetzt gar nicht mal so viel, aber wie wir das eigentlich dachten. Man kann jetzt, also ich habe schon bis zur Hinrunde den Spielplan komplett erfasst, der Landesliga Sachsen. Also nicht nur die Chemiespiele, sondern auch, wenn Stötter jetzt gegen Eintracht Leipzig Süd spielt, können wir das natürlich auch tippen. Und wir sind noch gerade dran, also da haben wir Kontakt auch mit Jana und dem Mannschaftsrat aufgenommen Richtung Bonustipps. Da können wir noch ein paar, ja, bisschen mit Augenzwinkern Bonusfragen einbauen. Und ihr findet das Tippspiel unter dem Namen Chemische Frauen, weil falls es dann mal in die Liga hochgeht, dann ist es halt nicht mehr die Landesliga, sondern geht es in die Regionalliga irgendwann mal vielleicht. Wir würden natürlich uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht, und zu gewinnen gibt's vielleicht auch mal wieder ein kleines CE-Paket, wie auch in der großen Tipprunde. Und ja, wir würden uns auf eure Teilnahme freuen.
Und eine Flasche Captain Morgan.
Sowieso.
Bleiben wir bei den News, bei den Frauen. Nämlich eine Sache, also Jana, du hattest es ja auf der Mitgliederversammlung schon angesprochen. Es gibt jetzt eine C-Jugend und die ist sogar schon im Fernsehen gewesen.
Ja, das kam auch sehr spontan zustande und war auch eine schöne Sache eigentlich. Und war eigentlich auch ein schönes Event. Also MDR hatte angefragt, ob wir das Frauenteam oder ja jemand in Leutsch die Frauen-WM verfolgt. Und dann haben wir das dann gleich mit den 10 Mädels in Angriff genommen weil die ja auch in den Ferien sind aktuell. Also so arbeitstechnisch und Urlaub und Prüfungsphasen und sonst irgendwas ist aktuell so ein bisschen schwierig im Frauenteam. Aber da waren auch zwei vom ersten Team quasi dabei und haben sich mit den C-Jugend-Mädels hingesetzt, haben das Spiel geguckt und der MDR hat das Ganze verfolgt und so den Eindruck der Mädchen dann aufgefasst und aufgegriffen. Und ja, war eigentlich ein ganz, ganz netter Beitrag und vielleicht was fürs Teambuilding.
Ja, apropos Teambuilding, also das Team ist auch relativ schnell schon voll gewesen, wenn ich richtig mitbekommen habe, hast du, glaube ich, erzählt gehabt auf der MV. Kannst du noch ein bisschen was sagen? Also welche Spielklasse wird da jetzt angetreten? Welche, also das ist wahrscheinlich Kleinfeld dann noch und
ja, genau. Also es ist noch Kleinfeld, also wir treten im Kleinfeld an, musste mal auch ein bisschen die Entwicklung abwarten. Sicherlich dann perspektivisch auch der Schritt auf verkürztes Großfeld angedacht. Also Neunerfeld, von Strafraum zu Strafraum ist das. Und das heißt, diese Liga spielt halt auch gemischt. Die Mannschaften, die Neunerfeld gemeldet haben, spielen Neunerfeld gegeneinander. Hat die andere Mannschaft Sechserfeld gemeldet, also Kleinfeld gemeldet, dann wird Kleinfeld gespielt. Das ist auch die Landesklasse. Auch da sind die Spiele jetzt soweit terminiert. Ich glaube, es geht gleich zweimal gegen Roten Stern los, wenn ich mich recht entsinne. Offiziellen Trainingsauftakt haben die Mädels nächste Woche und fangen dann auch gleich ein bisschen intensiver an, weil sind ja auch Ferien. Und ja, war schön, dass das so geklappt hat. Also wir mussten gar nicht groß ausschreiben, haben wir zwar mal gemacht, aber wir hatten von Anfang an so viele Anfragen nach Juniorinnen und Jugendteams, dass wir das eigentlich gar nicht machen mussten. Und haben dann nur sehr konkret, als sich das herauskristallisierte, dass es C-Juniorinnen werden, haben wir dann diese Altersklasse nochmal aufgerufen. Und wir hatten auch ein Probetraining, bei dem dann 35 junge Mädchen da standen. Das war schon irre. Das war schon toll anzusehen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hier kommt mal die Liga offen. Geht quasi sagen, ja, das gemeint, zweimal gegen Roten Stern. Ich sehe nur Leipziger Vereine, abgesehen vom FC Grimma. Also quasi sagen, gibt es eine Fahrt über die Stadtgrenzen hinaus. Das erste Spiel ist am 3.9., wie du gemeint hast, zu Hause gegen den Roten Stern 2 und dann die Woche drauf. Steht dann schon ein Roter Stern 9, aber das ist quasi dann die, also das erste Team sozusagen, aber das spielt dann auch wahrscheinlich Kleinfeld noch. Okay, richtig verstanden.
Also kann sein, dass das Neunerfeld oder wie auch, genau, also müssen gegen uns dann im Kleinfeld spielen, ja. Mhm.
Ja, einen Punkt bei den News habe ich noch, das ist das Thema Trikots. Und damit wir mal nicht hier die ganze Zeit nur reden müssen, habe ich mal jemanden, unseren Trikot-Experten vom letzten Jahr, dieses Jahr nochmal angefragt, der die schon ein bisschen öfter getragen hat als alle anderen. Deswegen spiele ich ihn doch einfach mal kurz ein.
Ja, moin ihr Lieben. Ja, zu unseren Trikots. Ich finde die eigentlich beide sehr gelungen. Ich bin wirklich ein großer Befürworter dieses Jahr von unseren Trikots. Ja, ich finde dieses Auswärtstrikot vor allen Dingen wirklich sehr geil. Das war auch bei der Präsentation unserer Trikots, als wir diesen kleinen Clip gedreht haben, habe ich mir auch direkt das graue, silberne, wie auch immer man die Farbe jetzt genau definieren möchte, direkt gegriffen. Weil ja, es war was komplett anderes, was komplett Neues. Und ich finde da dieses Zusammenspiel aus Grau, Silber und Schwarz finde ich sehr, sehr nice. Also, dass die Ärmel halt schwarz sind, die Stutzen schwarz sind, dass da unser neuer Hauptsponsor, das wirkt ja irgendwie voll clean auf dem Trikot. Und ja, also ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal mit den grau, silbernen, schwarzen Trikots mal auflaufen. Genau, zum grünen Trikot finde ich auch sehr gut. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn das so komplett grün dann halt ist. Also jetzt nicht irgendwie grünes Trikot, weiße Hose, grüne Stutzen oder irgendwie. Genau, also ich finde es immer ganz nice, wenn das halt dann komplett grün ist und dass halt diese Balken da vorne auf dem Trikot so leicht angedeutet sind. Finde ich auf jeden Fall auch, also hat was, sage ich mal, hat sich unser Designteam mächtig ins Zeug gelegt. Und ja, ich finde auch gut, dass die Hosen dieses Jahr nicht wieder so eine Basketball, so eine Mischung aus Basketball und, keine Ahnung, Badehose ist, sondern dass sie jetzt halt den gleichen Stoff hat wie unser Trikot. Genau, ja, ansonsten von der Passform Wirkt, also es passt so, ist so relativ eng und so lang geschnitten. Bin ich aber auch ein großer Fan davon. Aber kann auch sein, einfach, dass das letztes Jahr am Anfang auch so war und dann durch das mehrmalige Waschen, dass das Trikot dann einfach extrem kleiner wird. Genau. Aber ja, ich bin wie gesagt großer Fan unserer neuen Trikots. Ich finde die sehr cool. Und ja, gönnt sie euch, kauft sie euch, liebe Freunde. Bis dahin.
Ja, wenn ich erkannt hat, danke Alex Buri für diese Einschätzung. Aus der Ferne. Aus der Nähe, besser gesagt, von den Trikots. Müssen wir mal ganz kurz drüber reden, also auch wenn Alex jetzt schon sehr viele stylische Elemente gegeben hat. Na, Nils, du warst nicht so der Fan von. Hast auf Twitter geschrieben, ja, dann nächstes Jahr vielleicht. Warum?
Ich finde es einfach ziemlich langweilig. Also ja, es ist irgendwie was Einzigartiges und jetzt nicht das Average Nike Template, aber diese Farbrollen finde ich jetzt auch nicht so wirklich schön oder kreativ. Wenn sie in weiß gewesen wären, wäre es noch was anderes gewesen vielleicht. Aber so auch dieses, das Ganze in Grün, was Alex gefällt mir wiederum nicht, weil dann mir fehlt ein bisschen dann der Kontrast mit Weiß oder so. Das Gelb vermisse ich wiederum nicht aus dem Vorjahr. Das Auswärtstrikot, ja, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Ist aber auch eigentlich eher das Trikot vom letzten Heimtrikot, also bloß halt anderen Farben mit diesen angenähten Ärmeln, Jonas das immer gerne sagt. Ich finde es irgendwo, ja, okay, ist auch total subjektiv, natürlich ist es halt irgendwo Mode und meins ist es nicht. Ich werde es mir nicht kaufen, wie auch in den Vorjahren nicht. Ich bin eh kein Trikotträger. Aber natürlich mit dem Sponsor, den neuen Brustsponsoren, sehr, sehr schönes neues Upgrade, was dazu gekommen ist.
Fabiana, du noch was zu dem zum Design sagen möchtest oder wenn wir mal kurz über den Trikotsponsor sprechen möchten, kannst du dir aussuchen. Beides auf jeden Fall.
Ja, also ich finde die Trikots tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur aufgrund meiner neuen Position, aber ich finde die Trikots wirklich toll. Mir gefällt auch dieses einheitlich Grüne tatsächlich. Mir gefällt das Grüne besser als das Graue, Grau-Silber. Ich finde es toll, dass im Nacken dieses Tech steht. Das ist auch von jemandem aus der Fanszene quasi entworfen worden. Diese Streifen vorne, die sind auf jeden Fall auch einmalig, also die hat Carsten hier, der Haus- und Hof-Grafiker mit Chemie, selber entworfen und die sind auch nicht nur aufgeflockt oder so, sondern wirklich ins Textil mit eingearbeitet oder mit eingefärbt oder wie auch immer man das macht. Und also das finde ich hat so ein bisschen was irisch Anmutendes, ohne zu sehr auf Celtic zu tun. Ja, und da passt jetzt natürlich dann auch der Sponsor ganz gut. Wobei der jetzt nicht nur mit dem Kiliwili auftritt, sondern als Dreiturmspringer in der Gesamtpräsenz aller Kneipen und Restaurants, die dazugehören. Aber ja, finde ich irgendwie eine tolle Ergänzung und passt irgendwie ganz gut. Bietet auf jeden Fall viele Optionen für Weihnachtsfeiern und so weiter.
Ja, gut, das ist ja, glaube ich, auch nicht so, dass erst seit gestern irgendwie da im Verein aktiv sind, weil ich meine, ich habe nämlich an einem Fanturnier von der BSG, wo wir den glorreichen 6. Platz irgendwann mal gemacht haben, glaube ich, und da gab es auch einen Kiliwili-Gutschein. Also ich glaube, da ist schon länger eine Connection auf jeden Fall zu Chemie da, würde ich mal behaupten. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin auch sehr froh, also jetzt mal jetzt ohne Lebo zu blamen, die haben ja lange den Verein unterstützt, aber dass wir jetzt kein Wohnungsbauunternehmen mehr auf der Brust haben, sondern eine Kneipen Kette, sag ich mal, ist irgendwie schon was mich persönlich auf jeden Fall, was mir persönlich eher entgegenkommt und ein bisschen noch mehr vielleicht für den Verein spricht. Und jetzt können nicht mehr alle auf uns zeigen und sagen, ihr seid auch nicht besser. Ja, geschafft. Ohne jetzt Leben zu nahe treten zu wollen. Das wäre es mit den News. Und jetzt, Jana, hast du die glorreiche Möglichkeit zu beschreiben. was machst du jetzt eigentlich ab September in Vollzeit, aber inzwischen auch schon in Teilzeit bei der BSG Chemie? Was macht man als Leiterin Marketing und Presse, heißt das, glaube ich, offiziell, richtig?
Kommunikation, genau. Kommunikation. Presse, genau, Kommunikation. Ja, tatsächlich wurde der Start vorgezogen. Also ich bin seit heute in Vollzeit bei Chemie. Macht da einfach irgendwie mehr Sinn, weil das unglaublich schwer war, der letzte Monat da jetzt irgendwie reinzufinden und hat nur so ein paar Stunden und ja, alle Leute kennenlernen, alle Themen kennenlernen, muss ja auch alles wissen, was irgendwie gerade Themen sind, was aktuell besprochen wird, wer jetzt gerade was macht und sowas. Und in der Phase befinde ich mich eigentlich auch noch aktuell auch nach einem Monat. Man hat das Gefühl, man kriegt so überall ein bisschen was mit und betrachtet aber eigentlich jetzt so das andere Ende von dem, was man sonst immer so mitbekommt, ne? Man kriegt immer das Endergebnis mit. Hier wird was auf die Webseite gestellt und bei Social Media gepostet. Man weiß, dass es ein Medienteam gibt und ein Videoteam und so weiter. Aber wie dann Themen entstehen, wie das Ganze koordiniert wird, oder auch nicht, das ist dann jetzt so die Herausforderung, mich da ein bisschen einzufuchsen und dann auch die Leute kennenzulernen. Und das ist jetzt für mich erstmal, vielleicht auch den nächsten Monat noch, so das Hauptgeschäft. Das ist quasi sehr akut, gucken, was jeden Tag irgendwie passiert und reinkommt, bevor es dann wirklich ans strategische oder konzeptionelle Arbeiten geht. So eine Stelle wie Marketing, Kommunikation, die gab es bei Chemie ja noch nicht. Und natürlich ist da auch im Hintergrund, dass man, um das halt jetzt in so einem Sprech zu verfassen, neue Zielgruppen erschließt und sich ja breiter aufstellt und letztendlich auch andere Einnahmequellen ermöglichen kann. Das hört sich sehr kapitalistisch an, aber in meinem Sinne ist es natürlich, dass das halt im Sinne des Vereins geschieht und dann auch man sich selber auch wirklich treu bleibt und auch diese Authentizität nicht verliert und Chemie bleibt. Ja. Und ja, das macht bisher großen Spaß. Ich kenne ja auch die allermeisten, mit denen ich irgendwie zu tun habe. Birgt natürlich auch Herausforderungen, weil man sich eben kennt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das wirklich ein schönes Miteinander. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch so, was noch so möglich ist.
Kannst du mal einen Einblick geben? Also du hast gemeint, du guckst dich jetzt um, wie ist der Stand, du hast so ja die täglichen Aufgaben und dann soll es in die Zukunftsperspektive gehen. Also das ist jetzt vielleicht eine Frage, die schwierig vielleicht zu so beantworten ist, wenn du ganz neu in der Position bist, aber wie ist so der, was hast du vorgefunden und was planst du vielleicht auch?
Ja, also wir wissen ja auch alle, wie der Verein gewachsen ist oder wie es halt aufwärts ging, ne? Und das ist ja in allen Vereinen so und in allen Strukturen und Unternehmen so, dass man Sachen einfach macht, weil man sie halt so macht, ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht irgendwo verschriftlicht oder Abläufe nicht klar, weil jeder einfach weiß, wie was zu laufen hat. Das ist für mich so ein Ziel, zu sagen, okay, ich muss für mich klar definieren, was passiert jetzt um den Spieltag herum? Was muss auf jeden Fall gebracht werden an News? Was geschieht dann im Nachklapp nach dem Spieltag? Und welche Räume habe ich dann für Extrakampagnen, ne, rund um diese Spieltags, naja, Kommunikation? Also was jetzt auch das Medienteam ja auch super und vor allem auch autark erledigt. Also das, ich muss ja jetzt da keinem die Arbeit abnehmen. Das funktioniert ja alles. Aber das dann halt irgendwie zu koordinieren und das einzubetten, was sonst noch alles so reinkommt. Hier Dammsitzgeschichte oder Wacker war eine Herausforderung, weil da auf einmal sehr viel Infos dann noch mit hier hineinkam. Dann muss noch eine Dauerkarte beworben werden und dann muss noch Aue kommt noch und das sind halt natürlich viele Sachen, die parallel laufen. Und die es dann gilt, halt irgendwie auch vorzuplanen. Mein Freund der Plan hat mein Opa immer gesagt. Also das ist so, wie ich auch gerne arbeite, dass sich alles, was sich planen lässt, im Voraus, und das wäre ja dann die Saison, die man so betrachtet, dass man das auch schon vorplant. Und dann kommen halt eben Sachen wie Extraveranstaltungen oder ja, besondere Highlightspiele oder naja, letztlich kommt jetzt sowas wie Weihnachtsmarkt dann wieder. Auch das kann man ja jetzt schon planen eigentlich, ne? Oder perspektivisch dann das Familienfest und so weiter. Das sind so feste, nicht alltägliche Termine. Und dann, ja, das kommt jetzt dann ein bisschen auf meine Beobachtungen an. Also welche Kampagnen oder Strategien wir dann jetzt noch fahren, um halt auch neue Mitglieder anzusprechen und vielleicht auch aktive Spieler, Spielerinnen aus der Jugend und so weiter. Du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen, Jonas.
Nee, nee, ganz und gar nicht. Ich habe gerade nebenbei mit Nils, wer die nächste Frage stellt. Und da sieht da manchmal ein bisschen komisch aus, wenn
Hätte
wir
ich
jetzt nicht.
geahnt, ja.
Ja.
Ja, genau.
Du hast gerade das Thema, also Medienteam angesprochen. Wir wissen, also ich weiß zum Beispiel nicht, wie das Medienteam gerade aufgestellt ist, und du hast gemeint, es läuft relativ autark, aber auch generell drumherum. Also ich meine, du bist ja jetzt hauptamtlich angestellt, aber wahrscheinlich wird trotzdem noch ganz viel von den Aufgaben, die du machst, natürlich im Ehrenamt erledigt werden müssen. Wie ist denn so der Stand der Dinge, die du, also wie viel Hilfe braucht es noch? Wo brauchst du vielleicht noch Hilfe? Kannst du schon absehen? Hier und da brauchen wir noch Personen für XY. Kannst du schon sowas mal raushauen und hier einen kleinen Aufruf starten?
Also ich glaube, Hilfe wird immer gern gesehen und benötigt. Ja. Tatsächlich so konkret kann ich das noch gar nicht sagen. Ja. Also ich versuche jetzt mit allen Gruppen im Medien, also ein Teil des Medienteams habe ich mich schon live getroffen vor Ort. Ich versuche mich jetzt mit allen Gruppen, die so im Verein existieren, die es gibt und die für mich auch relevant sind, mich zu treffen und mal zu besprechen, welche Themen halt anstehen. Und das Medienteam war für mich natürlich die erste Anlaufstelle. Und ja, du hast absolut recht. Also das ist natürlich fußt das alles auf ehrenamtlicher Arbeit. Und ohne wären wir, glaube ich, aufgeschmissen. Vor allem halt auch in der Qualität das so zu bringen. Ne? Und also wenn ich jetzt anfangen müsste, Fotos zu machen, dann wäre es, ja, sehe die Seite anders aus. Aber natürlich ist mein Job dann auch das Drumherum, dann so einfach wie möglich zu machen. Ne? Also dann halt so das, was das Medienteam braucht, das dann auch zu besorgen. Also sei es von irgendwelchen Eintrittskarten oder Arbeitskarten, was ja, das sind jetzt ja die einfachsten Beispiele, aber so das Drumherum, irgendwelche Ideenfindungen und sowas, das mitzugestalten. Also ich sehe, dass wenn man beim Verein angestellt ist, sehe ich das immer so, dass man eigentlich zur Aufgabe hat, letztlich das zu ermöglichen, worum es geht, nämlich Fußball. Ja. Und das ist, da arbeitet das Medienteam mit, da arbeitet jeder im Verein mit. Jeder hat eine unterschiedliche Stellschraube und manche Schraube, die gedreht wird, wirkt sich ein bisschen mehr aus als andere. Aber ja, das wäre so mein Selbstverständnis von da bin ich, glaube ich, Vereinsmeier genug. Um das da auch ja so als Aufgabe zu sehen.
Ja, da kann ich vielleicht auch kurz was zu sagen. Und zwar, wir haben uns ja da auch vor dem Pula-Testspiel ja getroffen, also ich als Mitglied des Medienteams, wo, ja, also ich finde es erstmal gerne wichtig, dass diese Stelle geschaffen wurde, weil meiner Meinung nach ist vorher sehr viel Potenzial ja verloren gegangen. Und ich hatte das Gefühl, dass du sehr viel Kritik und Verbesserungsvorschläge mitgenommen hast, was im Vorhinein nicht immer so der Fall war im Medienteam. Daher finde ich das natürlich sehr, sehr gut, die Entwicklung des Vereins da, ja, sich praktisch zu modernisieren und zu professionalisieren. Und zudem ist ja vielleicht so eine Stelle auch, übertrieben gesagt, Richtung dritte Liga ja auch Pflicht. Daher ist das mit Blick in die Zukunft auf allen Ebenen, eine sehr, sehr große Verbesserung und ja, man bleibt näher am Zahn der Zeit.
Ja, Nils pumpt hier
Ja.
schon das Schnellboot auf.
Leicht ironisch, ja, das war jetzt nicht unbedingt ernst gemeint.
Ja, genau. Also jetzt, wir brauchen jetzt noch nicht von dritter Liga sprechen. Das ist, glaube ich, allen sehr klar. Aber ja, das ginge, um jetzt im Konjunktiv zu bleiben, ja auch mit einem Profitum einher. Und um halt das schaffen zu können, musst du halt die Strukturen ja auch erstmal professionalisieren. Und da können wir jetzt nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Da hast du absolut recht. Also da kannst du sagen, okay, wir müssen in der Infrastruktur mehr schaffen. Also was jetzt das Stadion angeht, das ist der Dammsitz jetzt der nächste Schritt. Und natürlich muss dann auch in der Struktur, in der Geschäftsstelle und so weiter da der Schritt weiter gemacht werden, dass da jemand sitzt, der sich dann den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Und auch die anderen, die in der Geschäftsstelle sind, tatsächlich dann auch das Stück entlastet, ne? Weil alle Anfragen, die ja den ganzen Tag über reinkommen, haben jetzt ja andere bearbeitet. Diejenigen, die im Ehrenamt sind, die haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, um jetzt irgendwelche E-Mails zu beantworten oder Telefonate zu führen und so weiter. Ja, also dass da jemand ist, der das jetzt quasi direkt vor Ort und zeitnah erledigen kann, das ist natürlich dann auch so das Ansinnen.
Jetzt haben wir bisher ganz viel über den einen Part gesprochen, über die Kommunikation. Und dann gibt es auch noch den Part Marketing. Das Ding ist, Kevin Hochler ist ja immer noch da, der quasi sagen, für Sponsoring zuständig ist. Wie kann ich
Genau.
mir das Zusammenspiel da vorstellen? Was sind dann sozusagen deine Sachen und was macht er?
Also Sponsoring bleibt auch bei Kevin, ganz klar. Natürlich gibt es da Überschneidungen, aber wir haben morgen zum Beispiel unseren Gesprächstermin. Und also auch da einfach nur mal zu finden, wie arbeiten wir zusammen und welche Überschneidungen gibt es, wo treten wir zusammen auf, wo sprechen wir uns ab und so weiter. Das ja, das ist dann ganz nett, bei einer Tasse Kaffee mal zu bereden. Aber das ist auf gar keinen Fall irgendwie jetzt die Stelle von Kevin oder die Dienstleistung von Kevin angegriffen, sondern vielmehr hat er solche Sachen wie Marketing und Bewerbung von Spieltagen und so weiter nebenher noch erledigt. Ja? Also das, was halt irgendwie schnell noch ging, das hat er dann nochmal eben gemacht. So neben seinen eigentlichen Sponsoring-Aufgaben. Und das ist natürlich ja quasi Ehrenamt zum Sponsoring noch dazu. Also ist natürlich auch dolle. Und ja, das könnte man jetzt ein bisschen natürlich gezielter angehen, die Spieltagsbewerbung. Wir haben ja jetzt eine Liga, die bringt ja Krachernamen mit sich, bietet sich ja irgendwie an. Und ja, also genau das ein bisschen vielleicht auch mal rauszufinden, wer sind denn eigentlich die Leute, die zur Chemie gehen? Man meint ja immer, das weiß man immer alles, ne? Aber das mal wirklich zu erheben oder wen wollen wir denn noch ansprechen? Wer kommt denn noch nicht zur Chemie und warum? Und wen wollen wir denn und wen nicht? Und wie erreiche ich diejenigen? Also platt gesagt, mache ich eine Online-Werbung bei der LVZ oder mache ich eine Anzeige im Sachsen-Sonntag? Ja, da erreiche ich natürlich unterschiedliche Leute. Und darum geht es letztlich da auch. Das nicht nur kurzfristig angehen zu müssen, weil einem auffällt, wir haben noch gar nichts gemacht. Also ich hau jetzt mal bei Facebook noch ein bisschen Werbebudget rein, ja, im Vergleich zu, wir überlegen uns über die komplette Saison, wie können wir das strategisch angehen, was sind die Highlight-Spiele, wo wollen wir vielleicht auch noch mehr Publikum ansprechen, dass die Leute gegen BFC kommen. Ja, aber dass sie halt vielleicht auch gegen Luckenwalde kommen sollen. Ja, ne, dass man da die Argumente pro Luckenwalde findet.
Die sind wahrscheinlich schwer zu finden, aber ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Wobei, gut, der Tabellenführer kommt ja, da reden wir später drüber. Ich will dich an deinem ersten Arbeitstag ja auch noch gar nicht so mega krass tief ausquetschen. Das machen wir gerne mal später noch, vielleicht mal in so einem halben Jahr oder so. Aber eine Frage brennt mir natürlich noch voll auf den Nägeln. Wie machst du weiterhin die Teambetreuung bei den Frauen?
Ja,
Ja.
also es wird sich zeigen, inwiefern das geht. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr so viel zu den Spielen fahren können, weil sich das ja häufig überschneidet. Dann auch nicht tickern können. Aber
Schade, schade, schade,
ja,
schade.
aber was geht, das mache ich auf jeden Fall. Und jetzt mache ich halt, tatsächlich war ich jetzt schon weniger beim Training als vorher. Also ist ja jetzt nicht so, als wäre ich da vonnöten und laufen tue ich da sowieso schon mal gar nicht, sondern stehe daneben und dann sagt mir meine Uhr irgendwann, Jana, du hast dein Stehziel erreicht. Und ja, also das klappte schon gar nicht mehr so, aber die Sachen im Hintergrund, also so, das mache ich auf jeden Fall noch. Die ganzen Klamotten einsammeln, neue Sponsoren draufdrucken lassen. Die Frauen sind ja begehrt. Und ja, Spieltagsplanung, die Planung von Testspielen oder die Kommunikation jetzt zum Beispiel mit dem Turnier, was am Wochenende ansteht oder ja, also das mache ich auf jeden Fall alles noch.
Nee, dann würde ich dich nicht entlassen, ohne vielleicht noch einen kurzen Einblick zu geben in der Saison. Also das gemeint, die Frauen trainieren schon wieder. Wie ist denn so nach dem Aufstieg die Stimmung? Also das ist jetzt quasi sagen, ich meine, letztes Jahr vor gab es Training, den Trainingsauftakt, das Video, was gedreht wurde, wo dann gleich so, ja klar, wir steigen auf und wir holen jetzt den Sachsenpokal. Mindestens, so klang es da teilweise. Es ist dieses Jahr so ein bisschen dann doch schon okay, wenn es so durch die Liga spaziert, aber jetzt doch mal gucken, oder sind die Ziele schon wieder ganz klar? Okay, wir wollen die Regionalliga und natürlich den Sachsenpokal dieses Jahr auf jeden Fall holen. Hast du da schon ein paar bisschen mal Stimmen eingeholt?
Also, ich denke, da sind alle realistisch genug. Also die Sachsenliga ist eine relativ starke Liga diese Saison. Also das wird schon spannend. Da werden wir erstmal gucken, wie das anläuft. Vor allem muss ja dann auch das Team erstmal beweisen, wie sie zum Beispiel mit Niederlagen umgehen. Ne? Ich habe hier in der Vorbesprechung gesagt, dass ich letzte Testspiel-Niederlage mal außen vor lassen möchte und das sei jetzt auch alles dazu gesagt. Aber ja, also so häufig haben die Mädels noch nicht verloren. Ne? Also die haben das Pokalspiel gegen RB verloren, die haben zwei Testspiele jetzt insgesamt verloren und halt mal ein Finale bei dem ein Turnier, das sie jetzt mitgespielt haben. Also wirklich im Ligabetrieb halt gar nicht. Ne? Und das wird, denke ich, jetzt nochmal Charakter stärken, weil ganz ohne Niederlage werden wir da sicher nicht durchmarschieren. Ziel ist schon, dass man auch gut und vielleicht auch oben mitspielen möchte, um das jetzt vorsichtig zu formulieren. Aber ja, Aufstieg ist jetzt nicht formuliert, auf keinen Fall. Also dafür ist die Liga auch zu stark. Sachsen-Pokal werden wir immer als Ziel ausgeben, ist klar.
Dazu haben wir ja dank Nils, also ich zumindest dank Nils gelernt, dass auch die Meisterschaft nicht zwangsläufig zum Aufstieg reicht. Das ist bei den Frauen das gleiche wie bei den Männern. Von daher werden wir mal sehen. Und denke ich auch natürlich wie letzte Saison versuchen, die Frauen möglichst oft zu begleiten, wenn irgendwer da sein kann von uns, um ein bisschen was zu erzählen und nicht nur Ergebnisse vorzulesen. Und natürlich gibt es ein Tippspiel dazu, um nochmal den Rahmen zu schließen. Verlinken wir, meldet euch an. Und danke dir, Jana, für deine Zeit. Hab einen geruhsamen ersten Vollzeitfeierabend bei der BSG Chemie oder wie man das formulieren möchte.
Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, wir hören uns, sehen uns, lesen uns, tippen uns.
Danke dir, mach's gut.
Danke.
Tschüss. So, damit sind wir angekommen beim ersten Spieltag der besten vierten Liga aller Zeiten. Der Champions League des Ostens, eigentlich der Super League des Ostens. Der Saison 2023-2024 und sie ist für die BSG Chemie gestartet. Ja, sagen wir mal eher beschissen. Einer, der sich den Scheiß vor Ort angucken konnte, ist hier und das ist Nils. Ich überlasse dir das Wort. Meine Güte, wir müssen jetzt nicht wieder über das Catering bei Hertha 2 reden. Ich weiß nicht, ob wir nochmal über die nicht vorhandene Tageskasse reden müssen. Aber über eine Zahl bin ich auf jeden Fall gestolpert. Und das war, ich glaube, 1792 Menschen, die da vor Ort waren. Das weiß nicht, ob das Hertha in der letzten Saison überhaupt einmal geschafft hat, hat man davon, also hast du das wahrgenommen? Lag das daran, dass jetzt irgendwie doch noch mehr als die postulierten 600 ChemikerInnen da waren? Oder hat Nada El-Jindawis neue Rückennummer dazu beigetragen, dass jetzt so viele Menschen da waren?
Ich schätze mal eine Mischung aus allem irgendwie. Wahrscheinlich auch recht viel Groundhopper im Stadion gewesen. Aber ja, wenn man so auf die Heimseite geschaut hat, dann sah das schon so nach so jungen Nada Jindawi-Publikum aus. Und wie ich dann auch auf Twitter las, gab es dann auch Tumulte, weil seine Frau dann irgendwie da in diesen eingegrenzten VIP-Zugang saß. Aber das war halt einfach nur mit so einem Bauabsperrband eingegrenzt und da wurden viele ein Foto mit ihr machen und das hat es dann irgendwie ein bisschen ausgeartet. Habe ich nicht so mitbekommen, aber eben gelesen. Also auf Heimseite wahrscheinlich eher, ja, der Altersschnitt ungefähr 14. Aber im Gästeblock, ja, war die Stimmung ähnlich gut auf der Heimseite. Zumindest bevor man die Aufstellung gesehen hatte, weil dann ist die Stimmung ja schon ein bisschen pessimistischer geworden. Da haben wir zum Beispiel Ismail Prebeljak gesehen, der von KS Eupen zu Hertha gegangen ist, eigentlich für die zweite Liga, also für die erste Mannschaft, sollte da ja zumindest mal für Tore sorgen. Hat er auch geschafft, aber halt dann in der zweiten Mannschaft oder auch Linus Gächter hat gespielt, der letztes Jahr noch an Eintracht Braunschweig verliehen war in die zweite Bundesliga, der auch schon Bundesliga-Erfahrung hat. Und halt sonst noch ein paar andere aus dem Anschlusskader, die ich jetzt aber nicht zu hoch hängen wollte, weil das ist eigentlich normal für die zweite Mannschaft. Und ich will jetzt nicht ein schlechter Verlierer sein, bevor ich das Spiel eingehe, aber es ist natürlich komplett ärgerlich, weil zweite Mannschaften sind zweite Mannschaften. Das haben wir ja schon tausendmal gesagt. Das sagen andere Fans und Vereine anderer Mannschaften halt auch schon seit 10 Jahren gefühlt. Es ist einfach ärgerlich, und man hat irgendwann auch keinen Bock mehr. Aber zum Sportlichen vielleicht. Das Spiel ging gar nicht mal so schlecht für uns los. Da hat Kösche eine Kopfballchance gehabt, die er so leicht verpasst. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Kölles Spezialität, Kopfbälle, auch wenn da schon der ein oder andere mal drin war. Aber wir machen das eigentlich in den ersten 10 Minuten gar nicht so schlecht. Und eigentlich dann ist auch die erste größere Chance von Hertha, die dann auch den Weg ins Tor findet, von Gustav Christensen, der da einfach viel zu viel Platz von Brückmann und Horschig bekommt, der dann halt trocken abzieht gegen die Laufrichtung von Benjamin Beller, der noch so einen leichten Auftaktsprung macht, wie Sascha Felter sagen würde, und dann halt nicht mehr rankommt. Und dann steht es halt 1-0, dann läufst du halt gegen diese Mannschaft, die qualitativ vermutlich ja so auch gegen Rot-Weiß Erfurt oder ähnliche Vereine mithalten könnte. Laufst du sehr, sehr schnell dann den Rückstand hinterher. Ich glaube, es war auch beim Stand von 0-1, da war, ich glaube, Florian Köschel und Dennis Jepel gegen Linus Gechter im Strafraum, was bei Ausspur nicht reingeschnitten war. Und da hat der Hertha-Verteidiger dann deutlich den Arm ausgefahren. Und es ist nicht so, dass es zwingende Elfmeter hätte geben müssen, aber die Aktion galt auf jeden Fall nicht nur dem Ball und hat sich auf jeden Fall auch sehr Richtung Gegenspieler orientiert. Daher hätte man mit etwas Glück einen Elfmeter bekommen können. Schiedsrichter hat sich dagegen entschieden, der übrigens auch aus den 20 Kilometer entfernten Vorort von Berlin kam, was ich auch sehr amüsant fand. Ja, und dann ist es halt die individuelle Klasse von Nader Djindawi, der ja zweifelsohne hat, der einen absoluten Traumball auf Smail Prewiljak spielt, der mühelos zum 2-0 einnetzt. Der stand natürlich auch wieder relativ frei, aber diesen Pass zu spielen, da kann keiner mit rechnen. Der war wirklich, ja, ich würde fast schon sagen Weltklasse, wie er den gespielt hat. Da ist der Abschluss dann auch nicht mehr so schwer gewesen. Und im Anschluss sind wir eigentlich komplett raus gewesen. Also gerade im Mittelfeld gab es keine Bindung mehr zum Spiel. Dennis Martins hing komplett in der Luft, hat gefühlt 90% Fehlpässe gespielt. Alex Buri hat auch sein Bestes gegeben, aber hat auch gefühlt jeden Zweikampf verloren. Dadurch halt auch die Offensivspieler kaum Bälle bekommen. Es gab dann noch so Aktionen von Kirscher, der mal quasi Kroch-Berb-Weitschuss geprüft hat oder einmal das Außennetz getroffen hat, wo es mal zum kurzen Jubel aufbrannte im Gästeblock. Aber das war trotzdem weitgehend ungefährlich. Und dann ist es dann halt Ruben Wertmüller, der nach erneuter Vorlage von Jindau das 3-0 drauf macht. Und so ärgerlich dieser Tag auch war, wenn man es jemandem gönnt, dann gönnt man es Ruben Wertmüller, der nach zweimal den Kreuzbandriss sein Comeback, glaube ich, jetzt gefeiert hatte und direkt mal getroffen hat. Sein Twitter-Account. Ein vorweggenommener Medientipp an der Stelle, sehr, sehr sympathischer und eloquenter junger Mann, der getroffen hat, den gönnt man das dann schon irgendwie. Allerdings halt dann, ja, war es auch egal, ob es ein 3-0 oder 4-0 wird. Hat er dann, glaube ich, nochmal eine sehr große Chance gehabt, wieder von Christensen, die Horst auf der Linie klärt. Und am Ende, ja, war man irgendwie auch ernüchtert, aber man hat es auch irgendwie vielleicht nicht unbedingt so erwartet in der Höhe, aber man hat es schon damit gerechnet, dass es sehr, sehr schwer wird. Und ja, man hat natürlich versucht, nach jedem Gegentor noch lauter zu singen, aber so ganz ist die Stimmung einfach nicht auf den Platz übergeschwappt. Dafür war das einfach zu wenig. Und ja, man muss einfach irgendwie jetzt gucken gegen Viktoria Berlin, auch wenn das auch nicht einfach wird, nachdem wir gegen Cottbus gewonnen haben, da kommen wir später noch drauf. Muss man gucken, dass man halt gegen solche Vereine hat, die jetzt nicht unbedingt dieses Kaliber Hertha 2 sind, die mit Zweit-Bundesligaspielern spielen, ja, sich das als Ziel nimmt. Daher finde ich alles in allem, ja klar, 0-3, das sieht scheiße aus, definitiv. Aber das war einfach nicht unsere Kragenweite. So ehrlich muss man auch sein.
Also, glaube ich, mehr gesprochen als in den letzten drei Folgen zusammen. Finde ich schon mal gut. Was mich aufgeregt hat, auf jeden Fall an dem 1-0 von Christensen, den man übrigens auch noch erwähnen kann. Also, der ist bei Transfermarkt auch nicht im Kader der zweiten, sondern der ersten Mannschaft gelistet, ist aber auch noch jung und soll da wahrscheinlich rangeführt werden über die zweite. Das sah genauso aus wie die ersten zwei Tore aus dem letzten Spiel in Berlin gegen Hertha. Also, so ein ganz schnelles Umschalten, einfach hat dann reingespielt in die Schnittstellen, wo wir überhaupt nicht gut aussahen, zu weit aufgerückt waren und die Dreierkette da hinten nicht solide stand oder auch ein 2-0. Also wir haben drei Innenverteidiger und dann vergessen die halt einfach einen der Stürmer da, ich glaube am Langpfosten, komplett freistehend. Also ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, so wie du, sondern nur in der Zusammenfassung. Ja, mich schon ein bisschen grämen lassen. Und auch beim 3-0 sieht zum Beispiel Philipp Wendt gegen Djindawi nicht gut aus. Kann mal passieren, dass man gegen den nicht gut aussieht, aber bei dem Moment auch schon eklatant, weil er A nicht dran ist und dann auch ganz schnell, als er dran war, wieder ausgespielt wurde. Ja. Wird das Spiel jetzt auch nicht mega zerreden. Ich fand es ganz gut, dass Alex Buri gesagt hat, weil natürlich erstmal alle schon wieder gefragt haben, naja, jetzt hier so ein Fehlstart und was ist denn und dieses, also auch im Umfeld rumort es ja schon wieder hier und da an bestimmten Ecken, wo schwarz gemalt wird. Ich habe eine Frage noch, hatte ich nie jetzt. Marcel Hilzner hat doch gespielt, ne? Der wurde eingewechselt.
Genau, ich glaube zu 70. ungefähr. Ich glaube, das war so der erste Wechsel.
Was war denn die überraschende Position, von der Miro in irgendeinem Interview vorher, er hat doch gemeint, ja, mal gucken, und den bei Hilse, da habe ich noch was vor. Hat er irgendwie auf einer besonderen Position gespielt oder ist er einfach auf außen geblieben, da wo er immer spielt? Hast du das mitbekommen?
Naja, es war wieder sehr dynamisch vorne. Also es gab jetzt nicht so, also Kircher hat meistens nur auf der 9 gespielt, also im Zentrum, aber da hat dann schon Dennis Jepel, Timo Mauer, die haben dann schon nochmal so, ja, durchaus geswitcht. Also die waren beide mal im Zentrum, dann hat sich wieder einer nach außen fallen lassen. Das war dann auch bei Marcel Hilsner oder so, der dann auch einen Freistoß hatte, den er gar nicht mal so schlecht geschossen hatte. Wir haben ja vermutet, dass er mal auf die 9 kommt. Das würde ich auch so unterschreiben. Also er hat ja wirklich auch eine gewisse Physis durchaus. Hat er jetzt da vielleicht mal kurz phasenweise gespielt, wäre mir aber jetzt auch gar nicht so aufgefallen, aber hat das mit vielen Umständen entsprechend gar nicht mal so schlecht gemacht am Freitagabend.
Ja, das kann man auch bei dem Spiel belassen. Also ich habe jetzt auch nicht mehr viel dazu zu sagen, außer dass es natürlich scheiße war und dass wir jetzt am Sonntag gucken müssen, was gegen die von dir gerade schon angesprochene Viktoria aus Berlin dann möglich ist, auf die wir, wie du auch schon gesagt hast, später noch zu sprechen kommen. Zwei Spiele gab es noch am Freitag, die auch beide so lala gelaufen sind. Zum einen Spiel habe ich wirklich nur einen einzigen Stichpunkt hier stehen. Das ist beim Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa 2. Fabian Gerber wechselt den Sieg ein, was auch nicht so schwer ist, wenn man Kai Seidemann und Maximilian Prodicev von der Bank bringen kann. Also beide eingewechselt, ich glaube in der 66., in der 74., 75. machen sie dann doppelstark und ja, machen den Tüten den Sieg für Rot-Weiß Erfurt im ersten Heimspiel ein. Ich fand, von dem, was ich gesehen habe, was eigentlich alles war, witzigerweise, Hansa 2 hat es relativ solide gemacht. Da ganz gut mitgehalten. Erfurt hat sich lange schwer getan, aber dann natürlich zwei gute Aktionen gehabt und die reichen dann halt zum 2:0. Hast du noch was zu dem Spiel zu sagen?
Eigentlich nur sehr wenig. Also ich war auch überrascht, dass Hansa so lange mitgehalten hat. Aber gut, wenn man dann Prodicev einwechseln kann, der natürlich aber auch von einem Torwartfehler profitiert, und dann halt einen Doppelschlag, dann ja, würde man fast schon sagen, dann wirst du Meister. Das ist am ersten Spieltag natürlich sehr, sehr verfrüht zu sagen, aber es ist schon unfassbar, wie dieses Momentum halt in diesem Spiel war für Rot-Weiß Erfurt.
Ja, also sehr. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen in der Saisonvorschau, was da für eine qualitative, ja, Gemengelage in der Offensive ist. Das ist schon beeindruckend. Und da kann man lange von kleinen Brötchen reden. Liebe Grüße an Herrn Gerber. Das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, die da in Erfurt rumfliegt, rumstromert, rumläuft. Über das andere Spiel will ich eigentlich gar nicht reden. Das war
Das hat
Freitag.
Bastian gejinxt.
Ja, denn genau wie Bastian meinte, das Spielglück von den Probstheidern sei aufgebraucht, kam es dann natürlich ganz anders als gedacht, denn der gerade verpflichtete Ballo netzt in der, was war's, was 90., also kam in der 8,
92. oder
92, kam in
sowas.
der 88. rein, macht in der 92. dann das Siegtor für die Blau-Gelben aus dem verbotenen Stadtteil, die lange gegen die neu zusammengestellte VSG Altklinike nicht gut aussahen. Rintaro Yajima hatte eine gute Chance für die VSG, der knattert eben gegen Rotschen, macht er das 1:0 in der 21. Minute für die Gäste aus Berlin. Hat danach noch die Möglichkeit zu erhöhen und die VSG sah generell ganz gut aus. Cerci schießt nochmal an den Pfosten, also eigentlich kann es da auch schon lange 2:0 sein, stehen. Dann gleicht Abderrahmane aus und dann kommen die Klubschweine besser ins Spiel, am Ende dann aber doch im Pech und Carsten Heine hat es dann ganz gut zusammengefasst. Nach einem blöden Konter fällt dann das Tor, weil im Endeffekt hat er gemeint, ja, dann muss man den Punkt mal mitnehmen beim Auswärtsspiel zum Saisonauftakt. Aber seine Mannschaft, seine neu zusammengestellte Mannschaft, hat das dann irgendwie nicht auf den Platz bekommen und verliert am Südfriedhof. Ja, das Topspiel des Spieltags, groß angekündigt zwischen dem CFC und dem FCC, darf man nicht verwechseln. wo der selbsterklärte Aufstiegsaspirant aus Jena an der Gellertstraße nicht über ein 0:0 hinauskommt. Und wenn ich die Highlights geguckt habe, also ich konnte das Spiel nicht ganz verfolgen, weil du hast es wahrscheinlich ganz gesehen, wie ich dich kenne,
Jo.
sah der CFC schon besser aus, oder?
Definitiv, das hat mich auch sehr überrascht. Es war jetzt kein Chancenfestival oder so, aber Kevin Kunz hat auf jeden Fall die besseren Paraden zeigen müssen. Andersrum hat David Wunsch jetzt als ja, 20-jähriger Motor, der jetzt zum ersten Mal die Nummer 1 ist beim CFC, nicht die komplette Sicherheit ausgestrahlt, hat aber auch gar nicht mal so starke Chancen parieren müssen. Das lag aber auch daran, dass Jena die einfach nicht ausgespielt hat. Beispielsweise als Elias Löder in der 91. Minute relativ ja, aussichtsreich Richtung Tor gelaufen ist, hätte nur noch auf Benjamin Zank durchstecken müssen, hat das aber nicht gemacht. Und es gab so 2 bis 3 Mal in diesem Spiel und ja, irgendwo auch relativ verdientes Unentschieden. Kelmens hätte, wie gesagt, vielleicht einen Lucky Punch machen können. Mein Lichtblick des Tages für die Chemnitzer war dann Ampadu, der einfach ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, den ich vorher gar nicht kannte, aber der mit Abstand der beste Chemnitzer im Spiel war. Mit Mensah zusammen würde ich sogar sagen. Ja, war alles in allem trotzdem ein recht unterhaltsames Spiel, aber halt ohne Tore.
Ja, Mensa hast du gerade schon angesprochen, da müssen wir auch noch mal kurz auf jeden Fall drüber reden. Denn es gab eine Szene, bei der er selbst sich den Schuh ausgezogen hat und seinem Gegenspieler geschenkt hat, was dann bei Social Media, bei Sport im Osten, über Instagram, also als witzige Szene verkauft wurde, was es auch im Endeffekt war. Also sie war auch sehr kurios und er hat dann nachher noch gesagt, so kam aus der Emotion heraus, im Ostsport-Interview, glaube ich, war es. Also er wurde irgendwie am Schuh getroffen und hat dann quasi gemeint, okay, hier, wenn du meinen Schuh schon unbedingt haben möchtest, dann nimm ihn doch einfach zu seinem Gegenspieler. Was aber im Endeffekt dann in den sozialen Netzwerken zu rassistischen Ausfällen gegen ihn geführt hat, die natürlich, ja, muss sagen, leider Daily Business sind. Aber er ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen und ich habe ein Interview von ihm gelesen in der freien Presse, wo er meinte, er wollte seine kleine Reichweite dafür nutzen, um auf dieses Problem hinzuweisen und hat sich da auch sehr positiv dazu geäußert, dass der Chemnitzer FC und der FDC zum Beispiel auch darauf ihre eigene Reichweite genutzt haben, um sich da solidarisch mit ihm zu zeigen. Und ich glaube, dass wir sagen können, dass wir uns auf jeden Fall auch da solidarisch in seine Richtung zeigen möchten. Denn
Tief. Eine Sache haben wir noch gerade noch vergessen bei dem Spiel, und zwar der
war noch gar nicht
Christian.
fertig.
Ach so,
Aber erzähl
dann
du
mach
das mal.
mal.
Ich hab noch was. Mach weiter.
Christian Tiffert wahrscheinlich einfach, oder?
Nee, das habe ich noch nicht. Stimmt, das gibt's auch noch. Ich hab noch eine andere
Genau,
Sache.
bevor das vergessen, Christian Tiffert wurde vom Linienrichter die Nase gebrochen. Auch das wahrscheinlich ein Novum im deutschen Fußball. Hat natürlich Ostwood auch direkt wieder rausgeklippt und einen Clip hochgeladen auf YouTube.
Also er ist in der Szene, hat seine Coaching-Zone verlassen und der Linienrichter lief rückwärts auf ihn zu und ist ihm quasi, ist ihm, also hat ihn über den Haufen gerannt. Und er soll, muss sich dabei wohl die Nase gebrochen haben oder soll, es war zumindest die erste Diagnose vor Ort, was natürlich auch da selten dämlich ist. Also hätte seine Coaching-Zone nicht verlassen, wäre auch nicht passiert, deswegen hat er die wahrscheinlich auch da genauso eingezeichnet. Eine kuriose Szene. Eine andere Szene, die aber auch in eine Richtung abseits des Platzes geht, ist die Szene von Justin Schau, der Kommentator bei Ostsport auch gemeint hat, so ja, er würde auf den Spuren von Dennis Jepel wandern, denn Schau ist aus dem Spielfeld herausgerannt und fast gegen die Wand geknallt, wurde von irgendeinem Ballnetz, glaube ich, noch aufgefangen. Also quasi sagen, fast der nächste Spieler, der sich in Chemnitz beim Sprint Richtung Außenlinie die Betonwand näher kennenlernt und sich da verletzen hätte können, wo man sich auch fragt, okay, ja, wann ändert sich da vielleicht bei irgendwas oder, also gut, es ist schwierig, das Stadion umzubauen, aber diese Auslaufzone, die halt da in, ich glaube, Pflaster ist es, übergeht, wo man mit Stollenschuhen nicht bremsen kann, richtig, hätte fast zur nächsten schweren Verletzung in Chemnitz geführt. Ist vielleicht auch noch was, wo man aus chemischer Sicht mal drüber reden könnte. Und also, wie gesagt, der Kommentar mit auf den Spuren von Dennis Jepel, konnte ich jetzt auch nicht darüber lachen. Ja. Das nächste Spiel, über das wir reden, da geht es um die nächsten vermeintlichen Aufstiegsaspiranten. Und im Gegensatz zu Jena hat der BFC Dynamo abgeliefert gegen den Absteiger aus Zwickau. Der FSV ist mit, wie ich fand, einem relativ stabilen Auswärtsmob da nach Hohenschönhausen gereist, was man Zwickau jetzt, ich glaube, 500 Leute sollen es gewesen sein, nicht zwangsläufig so kennt. Bereits ist auch erwähnt, dass das Crowdfunding, der Fußball gehört den Fans, das Minimalziel von 250.000 Euro erreicht hat. Also quasi sagen, werden die jetzt auch ausgezahlt. Da kann man vielleicht mal so kleine Glückwünsche nach Zwickau senden. Vielleicht sollten sie einen Teil von den 250.000 Euro auch einen neuen Torwart noch stecken, schnell. Denn der Kollege Lenais, der da im Tor stand, hat zwei der drei Gegentore auf jeden Fall gehen hart auf seine Kappe, das 1:0, ich glaube, an der Ecke war es. Da greift er tierisch am Ball vorbei und der Neuzugang-Rückkehrer vom BFC Dynamo Dadaschow macht das 1:0. Danach ist der BFC drückend überlegen. Sojic trifft die Latte. Dadaschow hat noch mehrere gute Chancen. Und auch ein Patrick Susek hat nicht so schlecht ausgesehen in den Highlights. So, was der BFC da auf dem Rasen bringen kann. Puh, wird, glaube ich, eine lange Saison für alle, die es gegen den BFC halten, so wie wir. Kurz nach der Pause macht Stockinger das 2:0 mit einem Flachschuss aus der Distanz. Und dann wacht Zwickau so ein bisschen auf. Also ein paar Chancen, aber nicht viele. Und dann fällt es 3:0 wieder nach einem Torwartfehler. Ja, also der BFC mit einem Statement-Auftaktsieg. Und Zwickau braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie wieder in der Liga sind, oder?
Definitiv, ja. Ich würde beim noch sagen, dass es auf jeden Fall auch noch auf die Kappe von Lukas Albert geht, der diesen Pass einfach, ja, unter viel zu großer Bedrängnis spielt. Natürlich Marcelinho ist dann auch nicht gut, aber das ist einfach im Verbund auch sehr schlecht gelöst. Surprise. Ja, Zwickau ist eine komplett neue Truppe, außer Davy Frick gefühlt. Und das hat man gesehen. Also da ging ja offensiv wirklich gar nichts. Aber gegen diese Mannschaft auch. Also war vorher erwartbar, dass es in diese Richtung ausschlägt. Ich glaube, Zwickau wird jetzt sich ja mit am Freitag dann gegen Luckenwalde messen müssen. So diese Kaliber, meine Goschmann hat ja nur gesagt, es geht nur um den Klassenerhalt. Und dann musst du dann Heimspiel gegen Luckenwalde eher siegreich gestalten oder zumindest da punkten als auswärts zum BFC. Aber das wird eine sehr, sehr schwierige Saison für die Zwickauer. Und ja, man kann da fast nur sehr viel Glück wünschen, denn auch wenn sie uns eigentlich sich an sich egal sind, aber immerhin haben sie keinen Investor, sondern stehen für sich selbst ein, für ihren Verein. Und das muss ja auch erstmal ja so honorieren.
Ja, vielleicht noch ein Funfact, weil wir gerade über Investoren und vielleicht auch über Sponsoren bei Zwickau reden. Kam heute raus, dass der gute Mann, der ein Bier in das Gesicht des Schiedsrichters beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen kippte, einen Strafbefehl erhalten hat über 450 Euro. Also das lächerlich, ja. Ich muss halt nur denken, okay, gut, strafrechtlich bezahlt der Mensch, der das getan hat, halt irgendwie ja, 450 Euro und damit ist dieser im weitesten Sinne, ich weiß nicht, ob es als Körperverletzung deklariert wurde, aber also, es ist ja, glaube ich, schon dann 450 Euro. Und der Verein hat, glaube ich, 20.000 Euro Strafe bekommen und eine Spielniederlage und eigentlich im Endeffekt einen Abstieg, wo man dann wieder sieht, wie weit Sportgerichtsbarkeit und ordentliche Gerichtsbarkeit teilweise in ihren Urteilen auseinandergehen. Fand ich eine witzige Randnotiz heute im Laufe des Tages. So, jetzt waren wir beim BFC und bei einem, ja, potenziellen Aufstiegsaspiranten. Und jetzt kommen wir zu einem Team, was ich auch ganz oben in die Gruppe mit reingezählt habe. Und das ist der Greifswalder FC, der mit 3:1 gegen den Aufsteiger aus Eilenburg gewonnen hat. Und ich glaube, das ist das jetzt schon meine Overreaction oder ich habe es ja vorher schon gesagt, dass die ganz oben mit angreifen werden. Du hattest hier, glaube ich, relativ tief, Greifswald. Jetzt nach dem
Zehnter,
Spiel,
glaube ich.
bitte?
Zehnter, glaube ich, irgendwie sowas.
Jetzt mit dem Spiel und dem Auftritt, mit 8-9, glaube ich, in der Startelf, die alle schon relativ gut aussahen. Würdest du jetzt dein Urteil revidieren? Komm, jetzt hast du die Chance.
Nicht unbedingt. Also ja, Overreaction, erster Spieltag. Vielleicht sind sie ja so gut gewesen. Vielleicht war Einburg auch so schwach, das weiß man nicht. Die erste Halbzeit war natürlich sehr, sehr stark. Also erste Halbzeit 3-0 führen, das schafft nicht jeder, unbedingt auch nicht gegen Einburg. Danach haben sie ja drei Gegner zurückgeschaltet gefühlt. Auch wenn Malassez Eschel nochmal ein Abseits-Tor gemacht hat. Ja, ich bin gespannt auf den nächsten Spieltag. Ich weiß nicht, wo sie da spielen, ehrlich gesagt. Für Einburg ist es natürlich ganz schwer. Jonas zeigt mir den Finger, er wird es gleich haben.
Die spielen in Jena.
Ja, das ist auch mal dann, also dann, das ist schon mal richtungsweisend für deine Prognose im Platz 4. Einburg spielt in Babelsberg, nee, zu Hause gegen Babelsberg so. Da passt wieder dann meine Underreaction vom SV Babelsberg dazu. Aber ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Sowohl für Greifswald als auch für Eilenburg. Aber ja, ich würde das noch nicht überbewerten, diese Performances des ersten Spieltags.
Vielleicht zur Chronistenpflicht. Also Benjamina macht in der 7. Minute nach schöner Flanke per Kopf das 1:0. Der Eilenburger Keeper, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, Maumann heißt er, irrt dann ein bisschen durch den Fünfer. Sieht nicht so ganz glücklich aus, aber ja, gut, es war im Endeffekt eine schöne Flanke und ein guter Kopfball. Danach ist es Tom Weiland, der mit der Eilenburger Defensive macht, was er will. Egilseder macht er das 2:0. Und danach ist mal wieder ein guter Moment gewesen in den Highlights von Jakub Jakubow, der fast ein Tor für Bunge auflegt, der aber leider nicht trifft. Und dann ist es Elias Kratzer, auch ein Neuzugang, der ausgebildet wurde beim FC Bayern, habe ich bei Ostsport gelernt, B-Jugendmeister war, der jetzt auch in Greifswald rumläuft, der das 3:0 macht. Und das war schon zur Halbzeit. Und nach der Pause ist es dann ein gewisser Benjamin Lewis, der einen Elfmeter herausholt, den Tim Bunge dann zum Endstand einnetzt, also eine ex-chemische Koproduktion aus Eilenburger Sicht, die zu einem Tor führt. Ja, jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich größten Upset des Spieltags, würde ich mal sagen. Und der fand in Berlin-Lichterfelde statt, oder Nils?
Ja, also es gab ja aber auch sonst keinen weiteren richtig großen Upset, würde ich sagen, oder?
Das ist ja der größte.
Auch wahr, ja. Das ist recht. Ja, ich habe das Spiel nicht in Gänze gesehen, muss man auch dazu sagen, aber was ich an den Highlights so gesehen habe und gehört habe, würde ich einfach mal so frech behaupten, dass Energie Cottbus Viktoria Berlin komplett unterschätzt hat. Also allein wie sie diese Gegentore verteidigt haben, also viel schlechter kann man es nicht machen. Axel Borgmann, den kompletten Aussetzer, der das Ding in den eigenen Strafraum wirft, der geht natürlich Hildebrand auch nicht wirklich konsequent zum Ball. Und dann ist Hildirim, der 18- oder 19-Jährige, der aus der A-Jugend kam, da und macht in seinem ersten Profispiel das erste Tor. Cottbus in der Folge auch ein bisschen behäbig. Timmy Thiele mit einer großen Chance. Aber es ist halt Timmy Thiele und der macht er den halt nicht. Ansonsten habe ich es gar nicht mehr so viel im Kopf. Ich weiß nur noch, dass Cottbus dann immer offensiver geworden ist, zwingendermaßen, und im Konter dann gelaufen ist. Und Sean Mensah, ich verwechsel die beiden auch, jetzt hat es Markus auch passiert im LNO-Podcast. Ich glaube, Sean Mensah, der bei Victoria spielt, ziemlich frei zum Torschuss kommt und gegen die Laufrichtung von Alexander Sebald, der ja für den verletzten Elias Bethke ins Tor gekommen ist, ja, die Vorentscheidung macht.
Bei dem Sean
Und
Mensah-Tor muss ich daran denken, der kam ja von der Klinike.
genau.
Und da hat er immer relativ wenig Tore gemacht, außer eins gegen uns, glaube ich, wo der auch genauso viel Platz hatte wie bei dem Tor gegen Cottbus. Du erinnerst dich an
Sag
das
uns das.
Freitagsspiel im verregneten
Ja,
Sportpark, wo auf einmal
sehr gut
der irgendwie.
leider.
Hatte ich so Vibes von, weil ich das gesehen habe, ja.
Ja, dann kommt Cottbus dann noch durch den Elfmeter von Hildebrand zum Anschluss. Aber dann ist auch Schluss und ein sehr ruhiger Pele Bolitz steht aber bei Mikro und ja, ist not amused.
Er hat keine Erklärung für das behäbige, schwache Spiel gehabt. Ich hatte eine Erklärung, also du hast gemeint, ja, die haben sich unterschätzt. Ich fand, glaube ich, was, wenn eine Mannschaft auch immer sowas macht, ist dieser Vorfall mit Elias Bethke nach einer Viertelstunde, glaube ich, der erstmal liegen bleibt. Und ich glaube, die Behandlungspause hat am Ende fast 10 Minuten gedauert. Er war wohl kurz bewusstlos und große Hektik. Und ich glaube, dass sowas macht mit der Mannschaft vielleicht auch was. Erstmal, also jetzt mal so küchenpsychologisch durch die Glaskugel geguckt und dann kriegst du halt irgendwie in der Nachspielzeit, so eine lange Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann das Gegentor. Natürlich noch einen totalen Aussetzer da in der Abwehr, aber vielleicht hat das so einen kleinen Einfluss gehabt. Was ich auch noch ein bisschen, weiß nicht, ob ich es witzig finde, aber das Yildirim natürlich dann vor dem Cottbuser Blockfeuer, wie man das halt so macht als 19-Jähriger. Und das allererste, was ich sehe, sind fliegende Bierbecher aus dem Cottbus-Block. Und ich dachte mir so, das habe ich doch vor kurzem erst irgendwie gesehen, oder? Da war doch irgendwas in Unterhaching. Und ja, also Energie gewohnt stabil. Und die Viktoria, er behält 3 Punkte zu Hause von einem relativ krassen Auswärtsblock. Also dass der Auswärtsblock noch so um die Ecke rumging und auf einmal ganz viele Cottbusser vor diesem ominösen Hertha-Graffiti in Lichterfelde stehen, war auf jeden Fall ein sehr ungewohntes Bild, was ich aus Lichterfelde noch nicht so gesehen hatte und was ich auch ein bisschen witzig fand.
Das Graffiti hält sich aber auch, ne? Muss man auch mal dazu sagen.
Er ist ja auch tiefstes Hertha-Gebiet, glaube ich, oder?
Kenne mich
Ich
in
weiß
Berlin nicht aus.
gar
Da
nicht.
fehlt der Berlin-Korrespondent.
Ja, ich glaube, da in dem Teil von Berlin kennt er sich auch nicht so aus. Tja, wo er sich besser auskennt, unser Berlin-Korrespondent, liebe Grüße, an die Adria, glaube ich, ist er immer noch, ist Potsdam. Und da gewinnt der SV Babelsberg mit 2:1 gegen die ZSC Meuselwitz. Und für mich der Funfact des Tages, was mir auch nicht bewusst war, ist, dass der neue Kapitän vom SV Babelsberg natürlich von welchem Verein kommt?
Vom BFC. Ist auch eine Fanfreundschaft mittlerweile.
Komm, Babelsberg ist dein Topic. Erzähl.
Und mache ich jetzt auch, also daher.
Ja, stimmt.
Ja, ihr habt ja Babelsberg auch in die so obere Tabellenhälfte eingeschätzt. Ich finde, die haben wieder ein sehr, sehr einfaches Auftragsprogramm bekommen mit Meuselwitz und Eilenburg. Ich glaube, die werden da
Das
sechs
heißt, was heißt denn
Punkte.
auch wieder? Letztes Jahr hatten die den ersten Spieltag gegen uns.
Habe ich wieder gesagt?
Ja.
Ja, die sind letztes Jahr auch sehr gut gestartet, meine ich. Da hätten wir ja auch mehr rausholen können mit diesem 4 zu 2, aber lass uns jetzt nicht darüber reden. Ich finde, Meuselwitz macht da aber eigentlich kein schlechtes Auswärtsspiel. Verpassen es halt, also du gehst halt 2 Minuten Rückstand durch Julius Hoffmann, der für Dynamo Dresden ausgeliehen ist, der marktwerttechnisch auch einer der besten Babelsberger ist mittlerweile schon. Aber im Anschluss hat Meuselwitz eigentlich so ein paar Gelegenheiten gehabt, mal Trübenbach. Ich glaube, einmal war es auch Nils Miatke, der ein Spieler verletzt raus ist. Aber so richtig Gefahr war dann auch nicht da. Und dann hat Babelsberg halt die Chance auf das 2:0 gehabt durch einen Elfmeter, wo zuvor Stein in die Steinbrunnen gefault wurde. Aber Justin Fietz hält den, muss man schon sagen, überragend eigentlich. Wo auch schon
Hast
wieder
du
die
das auch
Torwartfrage.
gesehen, dass das Bock in dem Fall auch eher auch den Ball spielt und dass der Elfmeter relativ glücklich ist? Also so in der zweiten Zeitlupe sieht man, dass der Ball die Flugkurve so ein bisschen ändert. Und ich dachte mir, okay, glücklicher Elfmeter für Babelsberg, aber im Endeffekt auch egal. Das ist gerade ansetzen mit Fietz, ja.
Also ich finde, also gut, den hätte man vielleicht auch nicht unbedingt geben müssen, aber so, das ist so ein 75-25 Elfmeter, schätze ich mal. Also der stellt sich schon auch sehr doof an. Bei Fietz würde ich gerade sagen, da haben wir auch wieder die Torwartfrage geklärt, welche dieser drei eigentlich gleich starken Keeper da gerade zuerst spielt. Man wird jetzt sehen, ob Leopold den Weber-Move macht und nächste Woche spielt jemand anders von den drei, aber die rotieren jetzt die ganze Zeit. Das wäre natürlich sehr amüsant. Holt den Elfmeter aber, wie gesagt, sehr, sehr gut raus. Also es ist nicht nur einfach die Ecke geahnt, sondern einfach auch eine sehr gute Parade gewesen. Spieler der Steinborn auch nochmal an das Kreuzeck geschossen. Das 2 zu 0 ist dann, ich weiß gar nicht mehr im Kopf, wie das 2 zu 0 gefallen ist oder von wem.
Zack, Marc, Freistoß, wer sonst?
Ah, natürlich, ja. Ähnlich auch wie letztes Jahr. Zack, Marc, in die Torwart-Ecke, wo Fietz dann wieder einen Schritt nach links macht und nicht mal in die rechte Ecke kommt. Das war dann, glaube ich, in der 80. Minute, 79. Minute so ungefähr. Und das war dann auch die Vorentscheidung. Und in der 90. praktisch mit dem Abpfiff vor kurzem in die Trübenbach noch auf 2 zu 1. Ja, Babelsberg mit einem verdienten Sieg, aber sie hätten sich auch nicht beschweren müssen, wenn sie da dann noch die 2 Punkte gelassen hätten und dann nur unentschieden gespielt hätten. Aber ja, so ist es halt dort im Kali.
Ja, Jacquemack hat auch gleich mit einem Grinsen im Gesicht. Habe ich ja letztes Jahr zum ersten Spieltag auch gemacht, wo ich dann auch so zwei, ging dann zwei Finger bei mir im Kopf nach oben. Ja, aber im Endeffekt, also was ich halt positiv mitgenommen habe, ist Meuselwitz, ganz ansehnlich. Also so war ich positiv von überrascht, so von den Highlights, die ich gesehen habe. Das ist jetzt doch vielleicht, also ich meine, Leopold hat gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall eine ruhigere Saison spielen und eine bessere Saison. Was soll er sagen nach der letzten Saison? aber sah für das erste Spiel, fand ich jetzt mit einem neuen Trainer nicht so verkehrt aus. Beim Auswärtsspiel in Babelsberg. Kann man gespannt sein, was Meuselwitz diese Saison reißt. Ja, so mein Take.
No.
Tja, wo man auch gespannt sein kann auf beide Vereine, in welche Richtung es geht, sind der Tabellenführer und natürlich dann auch logischerweise der Tabellenletzte. Kommen wir zum letzten Spiel und das ist auch das torreichste des Spieltags gewesen. Nur fielen die Tore alle auf einer Seite. Der FSV Luckenwalde gewinnt 6 zu 0 gegen den Berliner AK. Im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde und ist damit Tabellenführer. Und da ist ein Mann ganz krass dran beteiligt und der heißt Jordan Winter, kommt aus der Jugend von RB und trifft viermal ins Tor. Dazu hat er noch einmal in die Latte geschossen. Janenne oder Janen, ich weiß nicht, irgendwie spricht den Ostsport auch jedes Mal anders aus. Und Geisler schießen die anderen Tore. Und wenn man sich die Highlights so anguckt und auch den Ton dazu hört, was beim Ostsport gesagt wurde, war das 6 zu 0 am Ende wohl für den Berliner AK schmeichelhaft und Michael Braune war am Ende auch nicht zufrieden. Ja, was kann man zu dem Spiel noch sagen?
Ja, ich glaube, es ist irgendwie das Spiel, was am wenigsten aussagt über beide Mannschaften. Also klar, du schießt halt 6 Tore und hättest auch 10 schießen können. Aber der BRK war auch einfach absolut desolat und nicht konkurrenzfähig. Ich weiß auch nicht, ob das besser wird. Kann mir aktuell nicht unbedingt vorstellen, dass das oder wie das besser werden soll. Also klar, die holen jetzt anscheinend nochmal ein paar Spieler mit Regionalliga-Erfahrung. Allerdings, ja, weiß nicht, ob das hilft, dann noch 4 Leute zu holen, die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht haben, die jetzt auch erstmal brauchen, um reinzukommen, die dann vielleicht auch nicht wirklich fit sind. Das wird auf jeden Fall, ja, sehr, sehr interessant auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht spielen die Saison auch gar nicht zu Ende. Ich kann mir da mittlerweile irgendwie alles vorstellen. Luckenwalder Seite natürlich Jordan Winter, der, ich weiß gar nicht, Ostsport hat, glaube ich, Winter Wonderland den Titel geschrieben, irgendwie sowas. Ist natürlich irgendwie einzigartig, oder es ist auf jeden Fall einzigartig, dass einer in seiner ersten Profispiel gleich 4 Tore schießt. Allerdings hätte ich, glaube ich, gegen den BRK auch getroffen. Also muss man
Wow.
Vorsicht genießen. Ich würde auch sogar den Hot Take eingehen, dass er jetzt in dieser gesamten Saison keine 4 Tore mehr schießt insgesamt. Das wäre so mein Hot Take schon dazu.
Aber schon. Ja.
Nee, aber er schießt jetzt keine, also er wird nicht auf 8 kommen. Also er schießt jetzt maximal 7
Habe ich schon
Saisontore in der
verstanden,
Liga.
was du meinst, ja.
Okay, sehr gut. Würde ich auch einen Kasten Bier, damit ihr drauf eingehen, falls du auf die Wette eingehen möchtest.
Also ich werde auf jeden Fall dagegen, ja klar. Es gibt ja noch ein Rückspiel. Aber vielleicht.
Da ist er gerade verletzt, da ist Till Plumpe wieder fit. Ja, ich bin gespannt, ob Luckenwalde diese Torchancen oder diese Torkreativität hält. Gegen Zirkus auf jeden Fall, glaube ich, nicht 6-0 ausgehen.
Was ich ganz spannend fand aus der Sicht des BRKs war, dass Yamada, der jetzt mittlerweile Kapitän bei denen ist, wusste ich auch noch nicht. Natürlich, also wer sonst, glaube ich, einer der wenigen, der geblieben ist, dann im Interview bei Ostsport sagte so, ja, wir haben viel gegen den Ball gearbeitet im Training. Also so quasi sage, versucht, so gegen den Ball zu arbeiten, trainieren, Defensivarbeit und dann ist er halt mit 0 zu 6 in Luckenwalde baden und hast quasi sagen, noch Glück, dass es sich doch höher ausgeht. Es wird auf jeden Fall eine spannende Saison. So im Moabit. Also, dass am ersten Spieltag schon so aussieht und dann auch quasi gesagt wird, okay, eigentlich haben wir nur das trainiert und das geht dann komplett schief, dann bin ich mal gespannt.
Aber er wirkte auch nicht unzufrieden im Interview, muss man sagen. Also er war sehr fröhlich auf irgendeine Art und Weise.
Vielleicht ist ein fröhliches Gemüt. Kann er rein. Weil dieses Setting auch noch mit diesen zwei Werbebanden, wo die ganzen BRK-Spieler durchliefen und immer so durchlugten und zu so gucken, was erzählten die da jetzt irgendwie so da, so halt, war auf jeden Fall so ein schöner brandenburgischer Provinzmoment. Ja. Tja, damit wären wir durch mit dem ersten Spieltag. Auf Tabelle gucken wir jetzt logischerweise noch nicht. Das ist erst in ein paar Wochen irgendwie sinnvoll. Aber eine Tabelle müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Ich und Nils kramt sein Handy aus. Und ich habe noch gar nicht drauf geguckt, wie der erste Kicktipp-Spieltag ausgegangen ist, weil der Blick auf die andere Tabelle hat mir schon gereicht, also die Regionalliga-Tabelle. Da war ich jetzt nicht so erpicht darauf zu gucken, wie ich dann bei Kicktipp abgeschissen habe. Aber erzähl mal,
Ja, also
wie ging es denn aus?
der erste Spieler, den darf man ja auch in Kicktipp nicht überbewerten. Also wir haben drei Platz Einse. Also Mattes hat 19 Punkte geholt. Liebe Grüße. NL4 und Soko links haben alle 19 Punkte. Ja, ich lese mal noch die geteilten Platz 4 raus. Die haben auch alle 18 Punkte geholt. Das ist einmal BFCD, einmal Chemie Erik Fichte, auch liebe Grüße. Negativ Dekadent. Da haben wir wieder den guten alten Neikirgener, der auch immer wieder vorne mit dabei ist, den wir alle nicht vorlesen wollen, aber immer vorlesen müssen. Und Orakel Krakel, auch mit 18 Punkten den Spieltag. Bei unserer Truppe Max auf Platz 15 mit 16 Punkten. Klemme, ich und Basti mit 15 Punkten, sei auch mal erwähnt. Jonas und Tasmane mit 10 Punkten. Ich finde leider Lochi ehrlich gesagt nicht. Ist auch ein bisschen schwierig, gerade hier bei über 150 Leuten. Ah, Loch auf Platz 37 mit 14 Punkten. Ich habe übrigens gelesen, bei 300 Leuten wird es kostenpflichtig bei Kicktipp. Also, weder machen wir es dann einfach, dass ihr alle schnell sein müsst, oder wir machen irgendwie alle, keine Ahnung, für einen Zehner, glaube ich, kann man dann bis 500 Leute dann eine Kicktipp-Runde machen. Aber das ist noch ein bisschen
Ich
hin.
glaube, der Rasenfunk macht dann verschiedene Runden, aber ich glaube, das sind wir noch nicht. Also die machen quasi sagen dann
Ja.
verschiedene
Wir machen
Kick-Tipp-Runden
stattdessen lieber
für,
Landesliga Frauen. Genau.
Regionalliga, nächstes Jahr meinst du dann.
Mindestens.
Mindestens, mindestens. So, damit haben wir den ersten Spieltag in allen relevanten Punkten abgearbeitet und kommen zu den Medientipps.
Soll ich
Nils.
anfangen?
Ja, gerne.
Ich habe eine etwas ältere Doku, ist schon 3 Wochen alt, aber ich glaube, an der ging niemand vorbei. Und zwar von Steuerung F, die hieß Privatjets, Yachten, Kaviar. Wie beeinflussen Superreiche das Klima? Da geht es um, ja, wie es schon sagt, um Superreiche, die ja, mal mit dem Privatjet von Hamburg nach Sylt fliegen oder halt einfach mal so ein bisschen, ja, verschwenderisch leben. Meine absolute Highlight ist, ich will nicht zu weit vorweggreifen, natürlich, aber mein absolutes Highlight in der Doku ist ein Interview mit einem, ja, etwas älteren Herrn, der sagt, dass wir doch uns alle etwas im Verzicht üben müssen, der aber gerade von Hamburg nach Sylt mit Privatjet geflogen ist und seinen Teil dazu beiträgt, indem er mit dem Fahrrad von Hamburg zu seinem Privatjet fährt und dann in Sylt dann mit dem guten alten geleasten S-Klasse-Benz weiterfährt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, ja, auf irgendeine Art auch witzige Doku, wenn auch leider sehr belastend. Aber ich glaube, falls ihr die noch nicht gesehen habt, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, weil die gefühlt jeder gesehen hat, mit dem ich gesprochen habe, außer Jonas, der schüttelt gerade im Kopf, solltet ihr euch die angucken, da kann man nichts mit falsch machen. Ist gutes Entertainment.
Gut, ich werde es nachholen natürlich, wie ich alle Medientipps hier von euch allen gesuchte. Ich habe zwei eher unkreative grün-weiß angestrichene Medientipps. Und der eine ist natürlich jetzt nochmal der Aufruf, holt euch eine Dauerkarte noch. Solange gibt es die nicht mehr. Ich glaube, bis vor dem zweiten Spieltag sind die noch verfügbar erstmal. Ich habe meine Schande über meine Haut aber erst heute bestellt, damit ich auf jeden Fall für Sonntag noch meine, damit es noch im Briefkasten liegt, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch eine zu holen. Und ein Medientipp, den habe ich mir aufgeschrieben, noch vor dem Spiel am Freitag, aber ich würde ihn trotzdem nochmal nennen. Und zwar ist es die neue Leutscher Leben-Folge mit Benny Schmidt und Stefan Karau, die ein unglaublich positives Bild auf die Saison zeichnen und so richtig Bock machen auf eine tolle chemische Saison. Wenn man am Freitag quasi sagen, schlecht gelaunt aus Berlin nach Hause kam und jetzt nochmal Lust hat, sich ein bisschen doch noch was Positives mitzunehmen und einen positiven Vibe von zwei Leutscher Urgesteinen sich anhören möchte, dann Leutscher Leben mit Benny Schmidt und Stefan Karau. So, da sehen wir uns am Sonntag alle im AKS und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin stellen wir uns online.
Winzer Remus.
Und alle, alle!